herzlich willkommen beim PR Talk to go, der Branchenpodcast des Leipziger Public Relations Studierende e.V. rund um die Themen PR und Kommunikation. Gleich geht's los und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des LPRS-Podcasts PR Talk to go. Mein Name ist Carolina Müller und ich spreche heute mit Carola Epple, geschäftsführende Gesellschafterin von LabI GmbH. Hallo Carola, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo Carolina, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mir geht's prima, dankeschön.
Sehr schön. Ich freue mich ganz besonders über unsere heutige Folge, weil Carola und ich sie in Vorbereitung unseres 16. LPRS-Forums aufgenommen haben, was unter dem Motto Immerse Shaping the Art of Communications stattfindet. Es geht also um immersive Kommunikation und die Frage, wie Kommunikation erfahrbar gemacht werden kann. Und zum Thema Eintauchen in die Kommunikation ist Carola hier eine absolute Expertin. Sie ist nämlich Gründerin von Virtually There, das sich mit virtueller Realität beschäftigt und mit der Frage, wie diese im Alltag eingesetzt werden kann, um Stress entgegenzuwirken. Carola, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, in Ordnung?
Sehr gerne.
Perfekt. Das Wichtigste ist jetzt natürlich erstmal, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal wissen, wer du überhaupt bist. Und du kommst aus der Medienwirkungsforschung und hast an der Gutenberg-Universität in Mainz den Studiengang Publizistik studiert mit den Nebenfächern BWL und Psychologie. Zusätzlich hast du einen MBA an der TU München absolviert im Bereich Innovation und Business Creation und hast danach 15 Jahre lang in der Medienindustrie und bei Zeitschriftenverlegen gearbeitet, bevor du dann im Jahr 2020 die LabI GmbH gegründet hast, worüber wir heute auch sprechen. Stimmt das alles so?
Das stimmt so genau.
Super. Und bevor wir jetzt inhaltlich loslegen, würde ich sagen, wir machen erstmal unseren altbewährten Begriffe-Sprint. Und ich sag dir 1 bis 2 Worte und du sagst mir bitte mit einem Wort oder einem kurzen Satz, was dir spontan dazu einfällt. Alles klar?
Los geht's.
Super. Was fällt dir ein zum Begriff Kommunikation?
Viel mehr als Worte. Kommunikation ist Leben.
Immersive Kommunikation?
Immersiv bedeutet für mich, zack, da sein, in einer anderen Umgebung sein, in einer anderen Welt sein.
Virtual Reality?
Virtual Reality ist für mich nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart.
Startup?
Ein Startup zu gründen, dazu gehört eine Menge Mut.
Und psychische Gesundheit?
Die wird immer noch unterschätzt, auch wenn inzwischen viel drüber gesprochen wird.
Vielen Dank. Ich habe deinen Werdegang ja eben schon ein bisschen angerissen. Ich würde dich aber bitten, noch mal ein bisschen ausführlicher darauf einzugehen. Angefangen mit deiner Entscheidung für das Studium in Mainz.
Ja, ich habe, wie du beschrieben hast, eingangs habe ich ja Publizistik in Mainz studiert. Also sehr, das Institut für Publizistik in Mainz ist ja sehr empirisch, also medienwirkungsforscherisch ausgerichtet. Und ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie Medieninhalte, Medienformate unser Erleben der Welt prägen. Also unser Erleben und der Welt, aber auch unser Fühlen. Also wie Medieninhalte uns prägen ganz generell. Und da war das der perfekte Studiengang. Ich habe das mit einem wirtschaftlichen Schwerpunkt, aber auch noch mit Psychologie dann ergänzt. Und ja, das war tatsächlich so rückblickend für alles, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, eine super Grundlage, muss ich sagen. Ich bin nicht Journalistin geworden, wie viele, die mit mir gemeinsam studiert haben, sondern ich bin dann immer in einer wirtschaftlich verantwortlichen Position gewesen. Also ich bin ganz klassisch in einem Zeitschriftenverlag als Trainee eingestiegen, habe von der Pike auf gelernt, wie man Zeitschriften macht und wie man sie profitabel auch macht. Wobei, das war dann schon immer so ein Thema. Die ganz goldenen Zeitschriftenzeiten sind ja schon eine ganze Weile vorbei. Und ich war immer schon von Anfang an auf diese Frage abonniert, wie kann man als Verlag, als Medienhaus mit dem, was man eben kann, mit dem, was man hat, wie kann man damit noch Geld verdienen, außer mit bedrucktem Papier. Und ich habe dann angefangen, Lizenzgeschäft aufzubauen für den Verlag, wo ich gearbeitet habe, digitales Geschäft, auch Eventgeschäft. immer so mit dem, was man als Verlag als Ressource hatte, also mit den Inhalten, mit den Zielgruppen, mit dem Netzwerk, mit den Kontakten. Da ging es immer darum, wie kann man aus den eigenen Ressourcen heraus noch neue Geschäftsmodelle aufbauen. Und das hat mich dann nach einigen Jahren, habe ich dann gedacht, ja, wir machen das so mit der Hand am Arm auch erfolgreich, aber da muss es doch noch mehr Strategien dazu geben, das muss doch systematischer auch noch gehen. Und deswegen habe ich mich dann zwischen meinen beiden Elternzeiten dafür entschieden, nochmal diesen MBA draufzusetzen in Innovation and Business Creation, wo es halt wirklich nochmal darum ging, wie man ganz systematisch von null an anfängt, also von der Ideengenerierung für ein Unternehmen oder ein Startup, für ein etabliertes Unternehmen oder ein junges Startup, und wie man dann ganz von der Pike auf Neugeschäft aufbaut. Und das war wirklich super spannend, hat für mich auch tatsächlich nochmal so eine neue Welt eröffnet. Und ich hatte mich immer ganz stark als Intrapreneurin gesehen, also als jemand, der wirklich eigenverantwortlich für ein Unternehmen als Angestellte Neugeschäft entwickelt. Und das hat sich dann aber durch dieses Studium langsam verändert. Also ich habe dann wirklich nach und nach, ich habe in diesem Studium Virtual Reality entdeckt, habe darüber auch eine empirische Forschungsarbeit an der TU München dann geschrieben und habe dann langsam sickerte das bei mir so ein, da steckt so viel drin, das möchte ich auch unternehmerisch nutzen. Ja, und da bin ich jetzt.
Und was würdest du sagen, wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
Ich arbeite vielleicht nicht, ich habe vielleicht keine ganz gewöhnlichen Arbeitstage. Ich arbeite quasi in Sprints. Also ich bin nicht nur Unternehmerin, sondern habe auch zwei noch junge kleine Töchter. Und die prägen natürlich auch meinen Alltag. Also wir haben das Glück, dass wir als Familie oft den Tag zusammen beginnen können und zusammen frühstücken können. Ich versuche aber immer schon, bevor meine beiden Mädels wach werden, eine halbe Stunde nur für mich zu haben. Also bevor der Trubel des Tages losgeht, eine halbe Stunde für Yoga, für ein bisschen mir Gedanken für mich selber machen. Das ist für mich wie für viele Menschen sehr, sehr kostbar geworden, Zeit für mich ganz alleine zu haben. Und nachdem ich dann mich um Frühstück und Feschbordosen und alles gekümmert habe und alle dann in Schule und Kindergarten sind, da hatte ich dann schon einen relativ turbulenten Morgen. Das heißt, wenn ich dann am Schreibtisch sitze, muss ich erstmal schauen, okay, wo fange ich an und wo fokussiere ich mich? Und da nutze ich tatsächlich auch schon selber unsere Virtual Reality Inhalte wirklich nur 5 Minuten mich nochmal an den Strand irgendwo setzen oder ins Gebirge irgendwo setzen und 5 Minuten nochmal sammeln. Und ich arbeite dann, wie gesagt, in Sprints bis zur Mittagszeit, so von 9 bis 12. Ich esse dann mit unserer Großen zusammen Mittagessen, habe dann nachmittags nochmal einen Sprint und abends nochmal einen. Und zwischendrin ist dann aber auch wirklich, das ist mir auch ganz wichtig, Zeit für die Kinder eingeplant, wo ich mich mit meinem Mann abwechsel und ja, eine bessere Auszeiten von der Kopfarbeit, die wir ja alle machen, gibt es für mich nicht. Ja.
Super, vielen Dank. Dann steigen wir jetzt direkt mit unserem inhaltlichen Part ein. Da bin ich auch schon super gespannt drauf. Der Grund, weshalb wir uns heute im Kontext des LPRS-Forums unterhalten, ist nämlich, dass du ein Konzept entwickelt hast, um mithilfe von Virtual Reality für mehr Entspannung und Stressabbau im Alltag zu sorgen. Das hast du ja gerade auch selbst schon angesprochen, dass du es machst. Kannst du bitte ein bisschen darüber erzählen, um was genau es sich hierbei handelt?
Ja, sehr gerne. Also wir sind ursprünglich bei Virtually There mit einem anderen Ansatz gestartet. Also nicht direkt mit dem Thema Entspannung, sondern mit dem Thema Angst. Also Angststörungen. Nicht nur normale Ängste, wie sie ja normal und auch günstig für uns sind, die wir ja aus gutem Grund haben, sondern es geht tatsächlich um Angststörungen. Als ich im Studium das Thema Virtual Reality entdeckt hatte, war ich so fasziniert, dass ich dann gemeinsam mit meinem Mann angefangen habe, erste eigene Inhalte zu erstellen. Und meine Schwester kam dann ins Spiel, die ist Psychotherapeutin und die hat unter anderem, behandelt sie viel Angstpatienten. Und die sagte dann direkt, sowas bräuchte ich für meine Patienten. Also verhaltenstherapeutisch geht man da so ran, dass man einen Patienten, der zum Beispiel Angst vor dem Autofahren hat, Angst vor Höhen, Angst vor dem Fliegen, Angst vor Tieren, Schlangen, Spinnen, Hunden, was auch immer, dass man mit diesem Patienten, der leidet ja wirklich unter Todesangst, dass man mit dem zusammen in einer Konfrontationstherapie langsam rangeht und durch diese Situation durchgeht. Jetzt ist das nicht immer ganz so einfach, das im praktischen Leben zu machen. Autofahren mit einem Angstpatienten am Steuer zum Beispiel ist versicherungsrechtlich auch nicht ganz so unproblematisch. Da ist Virtual Reality einfach ein super Hilfsmittel, um Situationen herzustellen, die wirklich realistisch wirken und wo auch Ängste tatsächlich echt ausgelöst werden, wo ich aber als Therapeut, als Therapeutin wirklich ganz gezielt mit dem Patienten arbeiten kann und ganz genau das mir herholen kann, was ich wirklich brauche. Sei das jetzt eine Autofahrt im Dunkeln, im Regen, eine Tunnelfahrt, eine Autobahnfahrt. Das muss ja dann schon, es muss spezifisch sein für solche Patienten. Und da haben wir dann tatsächlich angefangen, uns damit zu beschäftigen, funktioniert das denn? Und es funktioniert, es gibt da auch sehr viel Forschung schon dazu, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Und dann haben wir wirklich angefangen, mit Psychotherapeutinnen und Therapeuten von der Pike auf zu überlegen, wie müssen solche Virtual Reality Inhalte aussehen, wie muss so eine Anwendung funktionieren, damit man das in der Psychotherapie wirklich wirkungsvoll einsetzen kann, sodass es auch alltagstauglich ist. Also das war erstmal der Einstieg über das Thema Ängste. Wir haben aber sehr schnell bemerkt, dass das Thema Entspannung in dem Zusammenhang auch eine große Rolle spielt. Also Ängste überwinden, sich an Angstreize wieder zu gewöhnen, ist das eine. Aber Angstpatienten haben ja auch oft ein sehr hohes Anspannungsniveau. Und da haben wir sehr schnell auch gesehen, und da gibt es auch Forschung dazu, dass einfach eine virtuelle Umgebung wie ein Strand in der Sonne oder ein Sonnenaufgang über den Hügeln der Toskana oder Tauchen an einem Korallenriff, dass so eine Umgebung, die einfach mir selber gut tut, wo ich mir was herholen kann, womit ich positive Emotionen auch verbinde, dass das unheimlich schnell dazu beiträgt, eine Entspannung hervorzurufen. Also da sind wir beim Thema Immersion. Man ist ja dann wirklich unter so einer VR-Brille, man ist sofort, fühlt man sich, als wäre man dort, als würde man an diesem Korallenriff tauchen. Und unser Gehirn unterscheidet dann nicht zwischen Simulation und Realität, sondern gefühlt ist virtuell dann wirklich real. Und das geht ganz, ganz schnell und lässt sich therapeutisch hervorragend nutzen, um bestimmte Entspannungstechniken zu trainieren, sodass das Gehirn nicht abgleitet in genau die Welten, in genau die Umgebungen, die man halt für den Patienten nicht haben möchte, sondern wenn ich in 360 Grad um mich rum so ein schönes Korallenriff jetzt zum Beispiel habe und die bunten Fische, dann fühle ich mich, als bin ich da und dann kann sich so ein Patient auch sehr, sehr gut entspannen. Also das haben wir immer schon so ein bisschen beides gemacht und in der Pandemie ist dann das Thema Entspannung noch auf eine andere Weise wichtiger geworden. Und zwar war es tatsächlich so, dass unsere Psychotherapeuten, Kunden, dass die selber in der Pandemie sehr, sehr belastet waren. Also die haben ja wirklich viel, erstmal lange Wartelisten mit den Patienten, die sie schon hatten, sehr belastende Situationen, also wirklich intensive Arbeitstage. Und viele von unseren Kunden haben wirklich gesagt, ich bin froh, wenn ich im Moment den ganz normalen Praxisbetrieb einfach durchziehen kann. Die waren wirklich gestresst, muss man sagen. Das haben wir auch deutlich gespürt. Und wir haben dann festgestellt, dass unsere Psychotherapeutenkunden damit begonnen haben, diese VR-Brillen abends auf dem Sofa zur eigenen Entspannung einzusetzen. Also wir haben das angeboten oder die haben das bei uns gebucht, diese Mediathek, die wir aufgebaut haben mit den VR-Brillen, als Werkzeug für die Psychotherapie, für die Arbeit mit ihren Patienten, aber haben es dann letztlich für sich selbst genutzt, um sich dort selbst in einem einfach kurzen Zeitraum ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung, diesen Luxus wieder für sich zu sein, sich um nichts kümmern zu müssen, sich das wirklich abends zu gönnen. Und da haben wir dann gesagt, okay, wenn Fachleute das nutzen, für diesen Zweck, um wirklich sich eine kurze, gezielte Auszeit zu holen, dann ist das was wir mehr Menschen zugänglich machen müssen.
Perfekt, vielen Dank. Du hast in deinem Werdegang erzählt, dass du früher in Zeitschriftenverlegen gearbeitet hast und jetzt hast du dein eigenes Startup gegründet und beschäftigst dich mit dem Thema Virtual Reality. Wie war es für dich, dich beruflich so stark zu verändern?
Das klingt natürlich so ein bisschen krass, wenn du das so zusammenfasst. Das hat sich über mehrere Jahre entwickelt. Aber ja, es ist ein großer Sprung, auf jeden Fall. Und das fühlt sich auch rückblickend für mich tatsächlich noch so an. Warum kam es dazu? Die Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, waren zwar immer auf der Suche nach Innovationen, aber als großes etabliertes Unternehmen ist ja nicht jede mutige Innovation auch vernünftig. Und ich wollte immer mehr Veränderung, als das für die Unternehmen vernünftig war, für die ich gearbeitet habe. Das Geschäftsmodell, was wir machen, ist eigentlich ein ganz typisches Mediengeschäftsmodell, wenn man so möchte. Also wir bieten einen Streaming-Service an. Wir haben diese Mediathek, das sind über 400 VR-Videos für die Psychotherapie und für Entspannungssettings. Die haben wir alle selbst produziert. Also wenn man so will, ist das ein Mediencontent, ein Asset, den wir als Unternehmen geschaffen haben. Den bieten wir als Streaming-Service an. Das ist ein internationalisierbares, hochskalierbares Geschäftsmodell, genau wie Medienunternehmen das lieben. Und es ist ja kein Zufall, dass ich, die ich aus einem Medienunternehmen komme, ein solches Geschäftsmodell entwickelt habe. Das ist ein Abo-Modell. Abo-Modelle, ja, machen natürlich auch als Geschäftsmodell sehr viel Sinn. Aber es ist tatsächlich so, dass wir diese Mediathek auch ständig weiterentwickeln und dass wir auch Live-Webinare zur Begleitung unserer Kundinnen und Kunden anbieten. Also das ist alles mit im Abo enthalten. Das heißt, es klingt zwar, als wäre es was sehr anderes. Vom Geschäftsmodell her ist es das aber tatsächlich, wenn man scharf hinguckt, nicht. Und das hat natürlich mit meiner Vergangenheit aus dem Medienunternehmen zu tun. Genau. Also ich weiß, wie man Abo-Modelle gestaltet. Ich kenne Mediengeschäftsmodelle. Und genau das ist es letzten Endes auch. Aber es ist sicherlich viel weitergehend, als ein Verlag denken würde. Ja. Also ich arbeite mittlerweile auch mit Verlagen, auch mit Fachverlagen wieder zusammen. Und da merke ich das auch in der Zusammenarbeit. Also es braucht schon einiges an Mut. Und manchmal frage ich mich selber ein bisschen, wo ich den so hernehme. Aber letzten Endes sehe ich einfach, dass das, was wir schaffen und was wir anbieten, dass das so vielen Menschen hilft, dass das so viel bewirkt. Und das ist letzten Endes dann auch das, weswegen ich sage, ja, ich hab hier an meinem Schreibtisch einen Brief liegen von einer jungen Patientin, 12 Jahre alt, die sagt, vielen Dank für diese VR-Brille, vielen Dank für diese Inhalte. Ich habe damit meine Ängste überwunden, ich kann jetzt ein freieres Leben wieder führen. Und genau das ist es, wo wir sagen, ja, das geht und das ist auch machbar und das ist eine Technologie, die sinnvoll ist für Menschen.
Vielen Dank. Ich würde gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen. Ich selbst studiere ja aktuell noch und einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer studieren auch noch. Und wir beschäftigen uns hier an der Uni natürlich auch stark mit dem Bereich Forschung. Und du hast es eben ja selber angeschnitten. Du kommst aus dem Bereich Medienwirkungsforschung. Und in deinem Projekt arbeitest du mit der Landespsychotherapeutenkammer in Stuttgart und der Universität Leipzig hier bei uns zusammen. Kannst du bitte ein bisschen mehr über den Forschungspart des Projekts erzählen?
Ja, also für uns war von Anfang an super wichtig, dass es eine solide Studienbasis schon gibt zu dem Thema Virtual Reality in der Psychotherapie. Das ist in der Wissenschaft überhaupt kein neues Thema, sondern seit Mitte, Ende der 90er Jahre gibt es da schon Studien dazu. Es gibt Metastudien zu verschiedenen Aspekten. Und das war für uns super wichtig. Wir haben das Thema nicht erfunden, sondern wir können da auf eine sehr, sehr breite Forschungsbasis zurückgreifen. Was wir neu und anders machen, ist, dass wir Virtual Reality sehr einfach zugänglich machen und sehr, sehr alltagstauglich machen für einen bestimmten Zweck. Aber die Forschungsbasis war uns immer sehr, sehr wichtig. Und wir haben früh damit begonnen, für unsere Psychotherapeutenkunden Schulungen anzubieten. Für die ist natürlich sehr wichtig, dass sie einfach wissen, welche Therapieziele kann ich erreichen mit Virtual Reality? Und wir haben da seit 2 Jahren haben wir eine Akkreditierung für unser Schulungsangebot, für unser begleitendes Schulungsangebot von der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg. Das heißt, dass Psychotherapeutinnen und Therapeuten bundesweit unsere Schulungen besuchen können, als offizielle Schulungsmaßnahme, für die sie auch Fortbildungspunkte bekommen. Genau. Und uns ist aber gerade dieses Thema Entspannung, das liegt uns nochmal sehr am Herzen. Und wir arbeiten dafür tatsächlich an einem eigenen Forschungsprojekt, wie du sagst, mit der Uniklinik Leipzig. Das ist das Team von der Frau Professor Rummel-Kluge. Und mit denen arbeiten wir schon eine ganze Weile zusammen. Unsere Studie ist jetzt gerade in der Feldphase. Und es geht da tatsächlich darum, wie können solche Entspannungssettings, wie ich sie beschrieben habe, also das können, ich sitze am Strand, das kann ein Waldspaziergang durch die Südtiroler Berge sein im Sonnenuntergang, das kann aber auch ein virtueller Streichelzoo sein mit, wir haben so ganz flauschige, schöne Alpakas, die dann mit ihren dunklen Augen und mit ihren langen Wimpern gucken. Und wir schauen uns in diesem Forschungsprojekt tatsächlich an, wie kann ein regelmäßiges Eintauchen in solche Umgebungen, die mir einfach gut tun, die einfach mich woanders hinbeamen, welche Auswirkungen hat das auf meine Zufriedenheit? Also ganz global mal betrachtet auf Lebenszufriedenheit, Zufriedenheit in meinem Alltag, auf meine Entspannung im Alltag. Das hat also gar nicht jetzt direkt eine therapeutische Fragestellung dahinter, sondern es geht wirklich um Zufriedenheit. Wie stark man Zufriedenheit mit so einem ganz einfachen Mittel verändern kann. Also das können dann wirklich, so mache ich das auch selber, zweimal täglich 5 Minuten sein. Einmal zum Start in den Arbeitstag und ich nutze es sehr gerne zum Abschluss von meinem Arbeitstag. Anstatt dass man abends, wir spüren ja meistens selber, dass uns das eigentlich nicht gut tut, durch irgendwelche schlimmen Nachrichten noch zu scrollen oder doch noch ein paar E-Mails zu beantworten oder in Social Media zu versacken, anstatt dass einem das auf dem Sofa abends passiert und man dann überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Ich habe mir angewöhnt, abends 5 Minuten nochmal an einem Lagerfeuer zum Beispiel zu sitzen und das ist dann auch, die VR-Brille ist dann das letzte technische Gerät, was ich an diesem Tag nutze und dann wird ausgeschaltet. Genau. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, das Thema Forschung ist für uns in dem Zusammenhang wirklich super wichtig. Also, dass wir wirklich nochmal besser verstehen, wie müssen Inhalte aussehen und wie stark wirkt sich das dann auch aus? Ist das spürbar? Ist das messbar?
Ein weiteres Thema, über das ich viel nachgedacht habe, ist, dass VR dieses Rausgehen ja nicht einfach ersetzen soll. Also wir waren durch Corona ja alle mehr oder weniger gezwungen, drinnen zu bleiben und man verbringt ja sowieso jeden Tag sehr viel Zeit vor dem Laptop. Und deine VR-Brillen sollen jetzt ermöglichen, auch von zu Hause oder aus dem Büro aus quasi so einen Mini-Urlaub zu machen. Und ich wollte fragen, wie du die Zukunft von Virtual Reality vereinbar siehst mit dem Wunsch, in der Freizeit eher mal nach draußen zu gehen.
Ja, also Virtual Reality kann in dem Sinn kein Draußenerlebnis ersetzen. Da fehlt ja auch sehr, sehr viel. Da fehlen Gerüche, da fehlt der Sand unter den Füßen, da fehlt der Harzgeruch vom Wald in der Nase. Das ist natürlich nicht die echte Realität. Es ist visuell ein Erlebnis, was uns auch emotional fühlen lässt, wie diese Entspannung ist oder was uns emotional wirklich wieder in den Urlaub bringen kann. Aber es ist nicht das echte Erlebnis. Und ich bin selber die Erste, die raus in die Berge geht, wenn sie kann. Aber wir können eben oftmals das im Alltag nicht. Ich fahre eine Dreiviertelstunde, bis ich auf der Schwäbischen Alb bin und das kann ich nicht jeden Tag machen. Wir können nicht jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen. Es gibt einfach volle Tage, es gibt Gründe, warum wir gerade nicht raus können. Sei es Quarantäne, sei es einfach viel Arbeit, vollgetaktete Tage. Und da ist Virtual Reality tatsächlich ein Hilfsmittel oder ein Zwischenschritt zur echten Realität, was uns ein Gefühl geben kann. Mein Wunsch oder unsere Mission, unser Ziel auch bei Virtually There ist aber, dass Menschen einfach durch diese kurzen Auszeiten sich die Entspannung holen können und sich auch die Energie wiederholen können, um dann wirklich auch in die echte Realität wieder rauszugehen und dann tatsächlich wieder das echte Leben auch zu genießen am Wochenende. Weil oft ist es ja dann auch so, nach einer vollen getakteten Woche ist man dann am Samstag platt und hat nicht mehr die Energie, wirklich groß was zu erleben, sondern will vielleicht auch einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und das schildern tatsächlich auch viele unserer Kundinnen und Kunden, dass sie sagen, diese kleinen Auszeiten geben mir wiederum die Energie und das Erleben, um dann auch wieder mehr zu wollen. Und genau das ist das, was wir uns wünschen und was unser Ziel tatsächlich ist. Also Virtual Reality ist immer nur ein Zwischenschritt zwischen dem Tagtraum vom Urlaub und der echten Realität, dem echten Erlebnis draußen.
Vielen Dank. Und du hast im letzten Monat den Female Founders Cup gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, ja.
Der Female Founders Cup ist ein Event für Frauen in Baden-Württemberg, bei dem Gründerinnen und Startups mit mindestens 50% Frauenanteil ihre Geschäftsideen vor einer Fachjury und der breiten Öffentlichkeit pitchen dürfen. Und da liegt es natürlich nahe, dass ich jetzt gerne mit dir nochmal über das ganze Thema Gründen sprechen würde. Wie war es für dich, ein Startup zu gründen?
Ja, das war keine Entscheidung, die ich einfach von heute auf morgen getroffen habe. Die ist bei mir sehr, sehr lange gereift, sage ich mal. Und es war viel, viel Ausprobieren dabei. Es war viel Weitermachen dabei und viel Dranbleiben auch dabei. So im Rückblick, und wenn man dann auch so einen Preis in den Händen hält, dann sieht das so einfach aus. Aber das war tatsächlich was ich über lange Zeit entwickelt hat. Und ich bin Läuferin, auch Marathonläuferin. Wahrscheinlich liegt mir das einfach im Blut, an Sachen dran zu bleiben, immer wieder neu zu probieren. Und das ist auch, glaube ich, so die Essenz dessen, was man macht, wenn man gründet. Ein Ziel zu haben, also wie beim Marathonlauf in 42 Kilometern, da vorne irgendwo ist dieses Ziel. Und es gilt eben, den Weg dorthin zu finden. Und der ist eben dann nicht wie beim Marathon, gerade Strecke von A nach B, sondern da können ganz viele Abzweigungen dabei sein, ganz viel probieren. So war es bei uns bisher auch. Also dass das Thema Entspannung so eine Größenordnung oder so wichtig werden würde für uns, damit hatte ich nicht gerechnet. Und das waren unsere Kunden, die uns letzten Endes den Weg dorthin gezeigt haben. Und dafür geht es dann, offen zu bleiben und wirklich zu schauen. Ich hatte zwar eine bestimmte Idee im Kopf, aber vielleicht muss ich sie dann abändern. Und auf die Kunden zu schauen und zu hören, was die eigentlich wollen oder nicht wollen, das ist da sicher immer der beste Wegweiser, den man haben kann.
Du hast gerade von uns gesprochen. Wer genau ist denn in deinem Team drin?
Ja, 50% Frauenanteil, genau wie es deswegen der Female Founders Cup. Das ist einmal Kim Gorchs. Die ist eine digitale Nomadin und lebt überall auf der Welt. Und lustigerweise haben wir uns noch nie im echten Leben, also im echten Leben schon getroffen, aber wir haben uns noch nie in den Arm genommen oder die Hände geschüttelt, sondern wir kennen uns tatsächlich nur virtuell, passenderweise. Also Kim ist Yoga- und Meditationscoach, also Meditationslehrerin. Und die hat auch wirklich maßgeblich jetzt unsere Entspannungsszenarien und unsere Meditationen mitentwickelt. Die ist aber auch super im Thema Technik, ist bei uns im Kundensupport und unterstützt im Marketing. Und ansonsten haben wir aber auch tatsächlich noch einen Mann im Team. Und das ist mein Mann, der die ganze Mediathek tatsächlich konzipiert und auch produziert hat. Virtual Reality ist ja nicht gleich Virtual Reality. Man kann das programmieren, man kann filmen. Da gibt es tausende von Ausprägungen und wir sind spezialisiert auf realistische virtuelle Umgebungen im Sinne von 360-Grad-Videos. Die stammen alle aus seiner Linse.
Ja, mir ist aufgefallen, dass du viel über die Frauen in deinem Leben geredet hast, über dein Team, über deine Schwester und deine zwei kleinen Töchter. Hast du generell das Gefühl, dass es einen Unterschied macht, als Frau zu gründen, als Mann?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe selber das Gefühl, also ganz persönlich jetzt von meinem Werdegang her, dass es mir hat es an Vorbildern gefehlt und auch an Ermutigung gefehlt, diesen Weg zur Unternehmerin tatsächlich einzuschlagen. Im MBA-Studiengang zum Beispiel waren kaum Frauen. Natürlich sieht man Unternehmerinnen und Gründerinnen. Aber ob das jetzt wirklich jemand ist, wo man sagt, ja, die ist wie ich und wenn sie es schaffen kann, dann kann ich es auch schaffen, da hatte ich eher wenig Beispiele vor Augen tatsächlich. Und ich glaube, Frauen, also ich spreche jetzt wirklich für mich, aber ich kann es mir auch, also ich erlebe es auch von Frauen generell, brauchen mehr Ermutigung, mehr positive Beispiele und wirklich das Erleben, dass es möglich ist.
Und wem würdest du generell empfehlen zu gründen? Welcher Art von Mensch?
Also ich würde empfehlen zu gründen, wenn es wirklich ein Thema gibt, wo du sagst, da brenne ich dafür. Ein Thema, was dich aufregt, was dich begeistert, über das du stundenlang reden kannst, womit dich vielleicht auch eine Geschichte verbindet. Also bei mir ist es zum Beispiel so, das Thema Angststörungen habe ich in der Familie erlebt. Also es gab jemanden bei uns in der Familie, die ihr Leben lang Angststörungen hatte. Sie ist jetzt leider auch verstorben und das hatte auch mit ihren Angststörungen zu tun. Also sie hatte Krebs, schwere Krebserkrankung, parallel dazu die Angststörung, das hat sich ungünstig miteinander vermischt. Und das ist was ich persönlich miterlebt habe, dass sie ihr Leben nicht so führen konnte, wie sie es hätte führen wollen, dass sie ihre Träume nicht erfüllt hat aufgrund dieser Angst, dieser Angststörung. Und deswegen liegt mir das persönlich am Herzen. Und Virtual Reality wäre jetzt nicht das gewesen, was ihr geholfen hätte. Vielleicht hätte es die Lebensqualität ein bisschen verbessert, aber ganz unabhängig davon sage ich einfach, ich möchte das meine dafür tun, als Medienwissenschaftlerin mit einem technischen Background, mit einem Business-Background, um Menschen, die unter Ängsten oder unter Anspannung und Stress leiden, wieder mehr Freiheit zu verschaffen mit einer Technologie, die sinnvoll ist. Und wenn es da irgendwas gibt, was du im Kopf hast, dann würde ich immer sagen, wenn man eine Leidenschaft mitbringt, wenn es einen Grund gibt, warum man sagt, das liegt mir am Herzen, das finde ich wichtig. Das ist deswegen so entscheidend, weil es wird eine Menge Hindernisse und eine Menge Herausforderungen geben auf dem Weg, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen. Und ein Antrieb, ein innerer Antrieb, eine innere Leidenschaft ist da einfach super wichtig, um weiterzumachen. Weil es wird so oft die Zeiten geben, wo man denkt, okay, wie machen wir jetzt weiter, wo man den Weg selber nicht mehr sieht. Und dann nochmal zu sagen, wir probieren es nochmal, wir führen weiter Gespräche, wir fragen dann nochmal unsere Kunden, wie kann es jetzt weitergehen. Sich dann nochmal aufzuraffen, das schafft man, wenn man wirklich eine innere Begeisterung, eine innere Leidenschaft für ein Thema mitbringt.
Vielen Dank. Und abschließend für diesen Gesprächspart, wie schätzt du generell die zukünftigen Entwicklungen der Kommunikationsbranche ein? Also was denkst du, was wird wichtiger, was wird weniger wichtig, vor allem halt eben auch, weil du so viele verschiedene Kommunikationsbereiche einfach gut kennst?
Also was ich auf jeden Fall sehe, das ist ja aber auch keine neue Entwicklung, ist, dass sich Medientechnologien, Medienformate und auch die Mediennutzung und Plattformen immer weiter differenzieren werden. Wir erleben das ja auch selbst, dass zum Beispiel eine Plattform wie LinkedIn sich ganz anders anfühlt als Instagram oder Facebook. So oberflächlich betrachtet sind die ja alle relativ ähnlich und trotzdem nutzen wir sie unterschiedlich. Und auch beim Thema Virtual Reality ist das so. Es gibt so viele unterschiedliche Ausprägungen, ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, ob das jetzt eine realistische gefilmte Umgebung ist, ein realistisches 360-Grad-Video, oder ob das ein immersiver, computergenerierter Raum ist, in dem ich auch Dinge aufheben kann, wo ich mich durchbewegen kann, wo ich vielleicht ein Laserschwert dabei habe. Das ist was ganz, ganz anderes im Erleben. Und das wird aus meiner Sicht weiterhin eine Rolle spielen, weil es dann ja auch sehr darauf ankommt, wie genau nutze ich diese Medientechnologie. Also das, was wir machen zum Beispiel, ist ein Lean-Back-Medium, also wo ich beobachte, wo ich was aufnehme, wo ich genießen kann. Da renne ich nicht mit dem Laserschwert los, sondern ich sitze da und lasse das auf mich wirken. Ja, und andere Ausprägungen sind dafür gemacht, für einen virtuellen Austausch, um sich zu begegnen, um soziale Interaktion auch zu schaffen. Auch das ist ja Virtual Reality. Es klingt dann erstmal so nach einem Schlagwort, aber VR ist überhaupt nicht gleich VR. Ja, also VR kann was ganz anderes sein. Unter dem Begriff VR verbergen sich so viele unterschiedliche Ausprägungen. Das, denke ich, ist für die Kommunikationsbranche auch insgesamt ein ganz, ganz wichtiger Trend. Und wo ich eben immer ganz stark hinschaue, eben auch aus der Erfahrung dieses wirklich von der Pike auf Gründens her ist, was genau brauchen wir, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Also wie muss ein Medium, Medienangebot im weiteren Sinn gemacht sein? Ist das ein therapeutisches Ziel? Ist es das Ziel Entspannung? Also wofür ganz genau, ganz differenziert dient es? Und das wird eben umso wichtiger, je mehr sich unterschiedliche Plattformen und Kanäle auch ausdifferenzieren. Und das ist immer eine Symbiose auch aus Hardware und Inhalten. Software spielt auch eine Rolle, aber das Thema Inhalte spielt auch eine ganz große Rolle. Und das finden wir natürlich besonders beim Thema Virtual Reality. Wir haben die VR-Brillen auf der einen Seite, da tut sich ja auch immer viel, gerade jetzt auch in diesem Jahr. Die Technik wird immer zugänglicher und doch ist die Technologie an sich wenig wert ohne spezifische Inhalte. Und genau da kommen wir Medienmenschen ja auch dann ins Spiel. Und das sehe ich hier tatsächlich dann auch als, ja, als im Speziellen unsere Aufgabe bei LabI, den Menschen wirklich diese Technologie auch erlebbar und zugänglich zu machen. Also was wir merken, was ganz, ganz wichtig ist, wir bieten Interessierten an, VR wirklich zu testen und auszuprobieren. Es gibt eine Studie vom Branchenverband Bitkom, dass 20% der Deutschen Virtual Reality schon nutzen. 20% der Deutschen ab 16. Finde ich relativ viel. Ich war überrascht eigentlich über diese Zahl. Aber heißt immer noch, dass 80% es nicht nutzen. Und dieses Erleben, das wollen wir ermöglichen und wirklich zu den Menschen bringen. Und da bieten wir zum Beispiel ein Testangebot an, dass man sich so eine VR-Brille wirklich mal für ein paar Tage nach Hause holen kann. Das sind Inhalte aus unserer Mediathek schon drauf. Und das wirklich mal in der Hand zu haben, auf der Nase zu haben, zu spüren, zu erleben, was das ist. Das ist da ganz, ganz wichtig.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt wirklich super spannend. Wir beenden unseren Podcast ja immer mit einem Karriere-Hack, um den würde ich dich jetzt auch bitten. Welchen Tipp hast du für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch ganz am Anfang ihrer Karriere im Kommunikationsbereich stehen?
Also für die Entscheidung, wo ich wirklich beruflich hingehen möchte, wo ich auch was bewegen möchte, würde ich empfehlen, immer zu schauen, also einmal das Thema, welche Themen bewegen mich, aber auch, was ist die Art von Menschen, mit denen ich wirklich gerne zusammenarbeiten möchte. Also einmal als Kollegen, aber dann auch als Kundinnen und Kunden. Was ist das, wo ich wirklich sage, diese Menschen liegen mir auch am Herzen und für die und mit denen was zu bewegen, was zu erschaffen, für die was zu tun und mich reinzuhängen, das ist mir wirklich was wert. Das habe ich tatsächlich gemerkt, das macht einen großen Unterschied. Ja, weil das einfach, ich schaue wieder auf den Brief von der 12-jährigen Patientin und sehe dann, was ich für ihr Leben auch habe bewegen können, obwohl ich sie nicht direkt kenne, obwohl ich nur einen Medieninhalt zur Verfügung gestellt habe. Aber ich habe da einen Unterschied gemacht für ein Leben. Und da würde ich raten, hinzuschauen, wirklich zu gucken, wo ist der, auch der Platz, den ich für mich selber sehe. Und was sind wirklich Menschen, mit denen ich gerne arbeite, für die ich gerne was tun möchte.
Vielen, vielen Dank. Dann sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende angekommen. Das geht dann doch irgendwie immer super schnell. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich fand das Thema total spannend.
Vielen Dank nochmal für die Einladung, Carolina. Ja, und ich kann natürlich stundenlang über dieses Thema weiterreden. Insofern, ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
Das war's heute wieder mit dem PR Talk to Go, dem Podcast des APRS e.V. Folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram, LinkedIn und Facebook. Viele weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.aprs.de. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest, und wir vom APRS wünschen dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.